NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Januar 1950. Die neue indische Verfassung räumt den Dalits gleiche Rechte ein.
Wir sind beide Dalits. Ich komme aus der Gruppe der Unberührbaren, Raj aus der Gruppe der Unsichtbaren. Schon sie zu sehen gilt als Verunreinigung.
Jyothi und ihr verstorbener Mann MC Raj gehören zu den wichtigsten und erfolgreichsten Aktivisten der Dalits in Indien. Die sogenannten Unberührbaren zählen heute 240 Millionen Menschen, die größte diskriminierte Minderheit der Welt.
Wir haben das selbst in unserer Kindheit erlebt. Wenn wir zu unseren Freunden nach Hause kamen, durften wir nicht rein.
Trotz seiner Dalit-Herkunft hat Jyothis Vater noch in britischer Kolonialzeit eine bescheidene Karriere in der Armee gemacht. So kann er seine Tochter zur Schule und Universität schicken. Und dort kommt sie mit politischen Ideen in Berührung.
Was ich heute bin, verdanke ich der Studentenbewegung. Wir waren beeinflusst vom marxistischen Klassenbegriff. Wir dachten, die Armen zu organisieren würde genügen, Veränderungen zu erreichen.
Jyothi und MC Raj gehen aufs Land in die Provinz Tumkur im südindischen Bundesstaat Karnataka. In den Dörfern dort werden sie mit der eigenen Herkunft konfrontiert.
Wir mussten unsere Ansicht ändern. Das Kastensystem war wichtiger. Also gingen wir in die sogenannten Kolonien. Auf dem Land hat jedes Dorf so ein Gebiet, wo die Dalits leben.
Das kann auch ein ausländischer Besucher oft sofort erkennen, wenn auf der einen Seite der Straße einfache Steinhäuser liegen und gegenüber Hütten aus Wellblech und getrockneten Palmenblättern, beginnt da das Dalit-Viertel. Die Menschen dort sind meist Tagelöhner in der Landwirtschaft oder am Bau. 71% haben kein eigenes Land, 82% leben unter der offiziellen Armutsgrenze. In den vielen traditionell geprägten Dörfern sind ihre Pflichten klar festgelegt.
Es gibt 32 Arten unbezahlter Arbeit, die unsere Leute übernehmen müssen. Die Dörfer reinigen, die Abwasserkanäle, die Klos, alles, was für andere eine Verunreinigung bedeutet. Oder Gräber ausheben und einen Todesfall bekannt machen. Leute aus höheren Kasten würden das nie tun, das ist ja Verunreinigung. Sehr schlechte Nachrichten. Also müssen das die Dalits machen.
Die Männer der höheren, sogenannten dominanten Kasten, nennen die Dalits zwar unberührbar, doch sie machen da eine Ausnahme.
Tagsüber sind wir unberührbar, aber nachts sind wir sehr berührbar. Sie können jederzeit kommen und Sex haben mit unseren Frauen. Vergewaltigungen von Dalit-Frauen, Dalit-Mädchen, das ist immer auch eine Art Lehre erteilen. Wenn man eine Gemeinschaft kontrollieren will, muss man ihre Frauen und ihre Kultur kontrollieren.
Die Diskriminierung der Dalits in Indien ist tief verwurzelt in der jahrtausendealten Hindu-Mythologie.
Alle Menschen stammen ab vom Urmenschen Purusha. Aus seinem Mund die Brahmanen, die Priester, aus seinen Schultern die Kshatriyas, die Krieger, aus seinen Schenkeln die Vaishyas, die Händler. Neben diesen drei höheren dominanten Kasten gibt es die Sudras, die Bediensteten, die aus Purushas Fußsohlen abstammen. Und darunter, außerhalb der vier sogenannten Varnas, die Dalits, die Unreinen und deshalb Unberührbaren.
Ich muss 4500 Jahre in der Geschichte zurückgehen. Wir glaubten an Mutter Erde, das Land gehörte uns. In dem Moment, als die dominanten Kräfte kamen, nahmen sie uns als erstes das Land.
Die Eroberer aus dem Norden unterjochen die indischen Ureinwohner, Vorfahren der heutigen Dalits, und rechtfertigen das mit einer Ideologie, die nach und nach zur Hindu-Göttermythologie wird.
Unsere Geschichte kennt wunderschöne Könige und Königinnen, aber sie haben ihnen sehr hässliche Gesichter gegeben und sie zu Teufeln und Dämonen gemacht. Und deshalb hatten sie das Recht, das Böse zu töten.
So, to make
Mythologie zu Geschichte machen und Geschichte zur Mythologie, das passiert bis heute. Seit Tausenden von Jahren haben wir das Kastensystem. Menschen werden erniedrigt, geschlagen, schlechter behandelt als Tiere. Die schlimmste Form sozialer Hierarchie überhaupt.
Sagt Indiens berühmteste Schriftstellerin Arundhati Roy. Das starre Kastensystem, das die Briten vorfinden, als sie im 19. Jahrhundert ihrerseits Indien kolonisieren, dient ihnen lange als Rechtfertigung, warum das Land nicht reif sei für die Unabhängigkeit. Anfang der 1930er Jahre wird jedoch immer klarer, dass sie den riesigen Subkontinent nicht dauerhaft kontrollieren können. So laden sie 1932 ein zur Roundtable Conference in London, um mit der Nationalbewegung zu verhandeln. Deren Führer ist damals Mahatma Gandhi, charismatischer Freiheitskämpfer und Erfinder der Strategie des gewaltlosen Widerstandes. Mit am Tisch sitzt auf Einladung der Briten aber auch erstmals ein Vertreter der Dalits, die gerade anfangen, Selbstbewusstsein zu entwickeln, der brillante Anwalt und Wirtschaftsprofessor Dr. Bhimrao Ambedkar.
Ambedkar war Gandhis größter und intellektuellster Herausforderer. Gandhi und die Kongresspartei und die Hindu-Rechte hatten dieselbe Haltung zu Dalits. Ihr seid Hindus, bleibt im Schoß der Familie, aber bleibt auch in den Vierteln der Knechte. Seht euch ja nicht als gleichberechtigt.
Gandhi, selbst aus der höheren Händlerkaste, übernachtet zwar demonstrativ in Dalit-Dörfern, nennt sie aber paternalistisch Harijan, Kinder Gottes. Ambedkar dagegen sieht den traditionellen Hinduismus als unvereinbar mit Demokratie und fordert das Ende des Kastensystems. Sicherstellen sollen das selbstgewählte Dalit-Abgeordnete in einem künftigen indischen Parlament.
Let us have our own people chosen by us.
Lasst uns die eigenen Leute wählen. Aber Gandhi ließ das nicht zu. Er ging dagegen in Hungerstreik, den längsten seines Lebens, 21 Tage. Deshalb musste Ambedkar seine Forderung 1932 aufgeben.
Mit dieser Erpressung verhindert der vor allem im Westen bis heute als Visionär und Moralist verehrte Gandhi eine wirkliche Dalit-Emanzipation erfolgreich. Ambedkar erreicht nur ein Quotensystem in Ausbildung und Verwaltung, das Dalits 12, später 15% der Plätze sichert. Nach der Unabhängigkeit 1947 wird Ambedkar erster Justizminister und Vater der indischen Verfassung. Sie begründet den Ruf des Landes als größte Demokratie der Erde. Denn sie erklärt Indien zum demokratischen und säkularen Land, das Einheit in Vielfalt lebt und das Kastensystem abschafft. Am 26. Januar 1950 tritt die Verfassung in Kraft. Da aber alle wichtigen Parteien von Funktionären hoher Kasten kontrolliert werden, ahnt Ambedkar, wie stark die Beharrungskräfte des Kastenwesens sein werden.
Am 26. Januar beginnen wir ein Leben der Widersprüche. In der Politik werden wir das Prinzip eine Person, eine Stimme anerkennen. Im sozialen und ökonomischen Leben werden wir das Prinzip eine Person, ein Wert verwehren. Wenn wir es lange verwehren, werden wir damit unsere Demokratie in Gefahr bringen.
Und tatsächlich ändert sich für Jahrzehnte wenig an der Diskriminierung der Dalits, die fast 20% der indischen Bevölkerung stellen. Ambedkar tritt enttäuscht vom Amt des Justizministers zurück und konvertiert kurz vor seinem Tod 1956 gemeinsam mit 400.000 Dalits demonstrativ zum Buddhismus.
Wir alle verehren Ambedkar sehr. Ohne ihn hätte es wohl keine Dalit-Befreiung gegeben.
In seinem Namen beginnen ab den 1990er Jahren Dalit-Gruppen in vielen Landesteilen für ihre Rechte zu kämpfen. Auch in der Region Tumkur, wo Jyothi und MC Raj inzwischen eine große Bewegung initiiert haben.
Um 2000 wurde ganz Tumkur sehr aktiv. Wir haben 50.000 Menschen für eine Demonstration zusammengebracht. Die gesamte Landesregierung kam. Für 12.000 Familien haben wir eigenes Land eingeklagt. 2.500 haben es schon bekommen.
Auch Sklavenarbeit, Vergewaltigungen und illegale soziale Diskriminierung sind im Bezirk Tumkur stark zurückgegangen.
We have almost reached 90%
Wir haben fast 90% der Diskriminierung gestoppt, auch in Restaurants, wo es zwei Arten von Gläsern gab, eine für die höheren Kasten, eine für uns. Wir haben gesagt, entweder ihr stoppt das oder wir. Und wenn sie nicht auf uns gehört haben, haben wir die Gläser zerschlagen.
Doch solche Aktionen sind in einem Land wie Indien nicht ungefährlich. Großgrundbesitzer und rechte Parteien beschäftigen Schlägerbanden, die sogenannten Goons, mit denen auch Jyothi und MC Raj Bekanntschaft machen.
During that time, some dominant forces, they were not very happy about Raj and Jyothi.
Damals waren einige dominante Kräfte nicht sehr glücklich über unsere Arbeit. Sie haben uns körperlich angegriffen, bedroht, sogar mit dem Tod. Unsere Leute fragten sich, ob wir davonlaufen, aber wir blieben. Und so ist die Bewegung heute sehr erfolgreich.
Therefore, the movement is very successful in today's context here.
Ambekara, Madalita Bahujanulaku Daya Sagara.
The communitarian context is very, very strong. Respecting women.
Der Gemeinschaftssinn ist sehr stark und der Respekt für Frauen. Denn schließlich basiert unsere Kultur auf der Verehrung von Mutter Erde. Das Wort Dalit bedeutet eigentlich zerbrochene Menschen. Aber hier in Tumkur mögen wir das Wort nicht. Wir sind ungebrochene Menschen. Trotz all der Gewalt leben wir noch immer.
Doch obwohl Dalits in vielen Teilen Indiens für ihre Rechte kämpfen, droht ein gesellschaftliches Rollback. Seit 2014 haben der populistisch-charismatische Narendra Modi und seine hindu-nationalistische Partei BJP in Indien zweimal die absolute Mehrheit gewonnen. Seither nehmen Gewaltakte gegen Dalits deutlich zu.
2016 werden in der Stadt Una vier junge Dalits an einen Kleinbus gefesselt und öffentlich ausgepeitscht, weil sie einer toten Kuh die Haut abgezogen hatten.
2018 wird ein Dalit-Vater nahe der Hauptstadt Delhi skalpiert, weil er mehr Lohn für seinen Sohn fordert.
Im selben Jahr wird ein Dalit-Straßenkehrer öffentlich zu Tode geprügelt.
Vieles davon filmen die Täter aus hindu-nationalistischen Bürgerwehren und stellen es demonstrativ ins Netz.
Indien ist viel gefährlicher als noch vor 10 Jahren. Das Ausmaß an Hass, Lügen, Fake News ist stark gestiegen. Das ist alles da.
Dahinter steht die radikal-hinduistische Kaderorganisation RSS. Sie kontrolliert die Regierungspartei BJP, will Indien in Hindustan umbenennen und eine Grundgesetzänderung, die Hindu-Vorrechte festschreibt und die verhasste liberale Verfassung Ambedkars beseitigt. Gewinnt die BJP 2021 auch die Senatswahlen, wäre der Weg dafür frei.
Es ist anders als europäischer Faschismus, aber es ist Faschismus. Modi ist Mitglied, fast alle BJP-Minister und Abgeordnete. Der RSS hat die reale Macht.
Öffentlich wenden sich die Hindu-Nationalisten vor allem gegen die Moslems, die andere große Minderheit im Land. Die Botschaft an die Dalits dabei: Seid froh, dass ihr Hindus seid und akzeptiert euren Platz ganz unten. Die neoliberale Wirtschaftsagenda der Regierung Modi passt dazu gut. Wer Arbeits- und Landrechte beschneidet, kann Minderheiten besser gegeneinander ausspielen. Die wirtschaftliche Modernisierung hat das Kastensystem kaum verändert, sagt Schriftstellerin Arundhati Roy.
Alle großen Konzernchefs, die Ambanis, Adanis, gehören zur Gandhi-Kaste, zur Händlerkaste. Und alle Straßenkehrer, 99,9%, sind unberührbare. Das Kastensystem ist hier völlig unangefochten.
Im November 2019 besucht Angela Merkel Indien mit einer großen Wirtschaftsdelegation. Es geht um riesige Investitionen. Nur inoffiziell bei einem Abendessen erwähnt die Kanzlerin gegenüber Premierminister Modi die Menschenrechtslage im Bundesstaat Kaschmir. Zur Diskriminierung der Dalits und Moslems in ganz Indien kein Wort.
Derweil kämpfen indische Zivilgesellschaft und Dalit-Aktivisten weiter für die Rechte der Minderheiten. Internationale Unterstützung könnten sie gut gebrauchen, besonders bei der Verteidigung der Verfassung von 1950.
I'm wondering whether caste will be completely taken away in India.
Ich frage mich, ob das Kastensystem in Indien je ganz verschwindet. Ich finde, wenn jemand Kaste praktizieren will, kann er das zu Hause machen. Öffentlich als Bürger von Indien sollten wir nur von der Verfassung regiert werden.
Governed by the Constitution.
Madalita Bahujanulaku Daya Sagara.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an die neue indische Verfassung vom 26. Januar 1950. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.